Klinikum in Osnabrück, guten Tag.
Hi, komm rein.
Auf einen Kaffee mit
Susanne Ressel aus dem Herzkatheterlabor. Schön, dass du da bist, Susanne. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Super. Milch und Zucker?
Milch.
Ja, das ist gut. Ich nehme wie immer mit viel Zucker. Ich habe schon gerade. Ja, hast du. Ich möchte allen am Podcast sagen, ich weiß, dass es zu viel ist. Es ist mir aber egal. Susanne, Herzkatheterlabor. Was ist das für ein Labor? Also eins mit Mikroskop und Pinzette nicht, oder?
Nee, nicht so wirklich. Also wir vergrößern auch so ein bisschen, damit wir es alles besser erkennen, was wir so sehen möchten. Aber mit Mikroskop und Pinzette tatsächlich nicht. Ja, was machen wir? Wir untersuchen Patienten mit Erkrankungen der Herzkranzgefäße in erster Linie und versorgen die Notfälle, die mit Herzinfarkten zu uns kommen, die Patienten, die also akut lebensbedrohlich erkrankt sind. Wir machen aber noch ganz viel anderes.
Also wenn du sagst, wir untersuchen oder wir arbeiten mit den Patienten, die akut mit Herzinfarkt, akut lebensbedrohlich kommen, das heißt Stresssituationen, die man berühmt aus den schönen Fernsehserien kennt, die sind bei euch durchaus häufiger.
Ja, das ist fast Tagesgeschäft, kann man schon sagen. Doch, das kommt schon des Öfteren vor, dass wir auch Patienten bei uns im Labor reanimieren müssen.
Und dann ist der Blutdruck ratzfatz oben bei allen und man hat diese Stresssituation, wie man es im Fernsehen kennt oder in aller also Routine? Ich gucke die Serie nicht, aber meine Frau zum Beispiel guckt leidenschaftlich In aller Freundschaft, von daher bin ich natürlich auf solchen Dingen.
Okay, das kenne ich ehrlich gesagt persönlich gar nicht. Ich weiß nicht, ob das nach meiner Zeit angefangen hat, diese Serie, wo
Nein,
ich mich
Nein, die läuft seit vielen, 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 noch viel, vielen Jahren. Also, ja, aber
also ich bin Schwarzwaldklinik-Generation, würde ich sagen.
Die kenne ich auch. Die wiederum kenne ich auch. Da reden wir mal wann anders drüber.
Also der Blutdruck steigt bestimmt, der Adrenalinpegel auch, auf jeden Fall. Weil du einfach on fire bist. Du musst einfach funktionieren und das Bestmögliche für den Patienten bringen. Und das klappt nur mit Üben, Üben, Üben und mit einem perfekt aufeinander abgestimmten Team. Sowohl ärztlicher als auch Assistenzseite.
Das ist der Worst Case, das Drama, was immer wieder vorkommt bei euch.
Ja, ja. Das naja, das Drama, es gehört halt dazu.
Ja, aber das ist natürlich, für euch ist es, gehört es dazu, für den Patienten, Schrägstrich die Angehörigen, ist es natürlich das Drama.
Das auf jeden Fall, keine Frage.
Und dann hast du gesagt, ihr macht aber noch ganz, ganz vieles andere, also Routineuntersuchungen, Herzkranzgefäße.
Genau. Also ich sag mal, du bist jetzt nochmal 10 Jahre älter oder 15 Jahre älter als jetzt.
Also 40.
Und bleibst bei deinem Zuckerkonsum, entwickelst einen Diabetes, der beschert dir irgendwelche Nervenschäden und du merkst gar nicht mehr, dass du einen Herzinfarkt kriegst. So, jetzt habe ich dich erwischt.
Ja, wir hatten das nicht abgesprochen, wir haben ja nie was abgesprochen hier, aber in diese Richtung wollte ich das hier heute gerade nicht lenken.
Wiederhol die Frage nochmal, ich habe es schon wieder vergessen.
Also außerdem für die Angehörigen und Patienten, außerdem Drama, was ist sonst euer Thema?
Also hauptsächlich oder ein Großteil unserer Patienten kommt mit unklaren thorakalen Beschwerden, mit Luftnot, mit eingeschränkter Belastbarkeit.
Thorakalbeschwerden sind Lunge,
Druck,
Herz.
Druck im Thorax, also okay. Druck im Brustkorb okay. Im Prinzip. Angina pectoris ist auch so ein bekannter Begriff. Manchmal auch mit veränderten Laborwerten. Und dann wird nach reiflicher Überlegung vorher und Ausschöpfung aller anderen diagnostischen Möglichkeiten irgendwann vielleicht der Schritt zu einer Corona-Angiografie empfohlen. Und dann kommen die Patienten vorbereitet zu uns ins Labor und werden auf einem OP-Tisch gelagert, bekommen über das rechte Handgelenk meistens einen Zugang, über den wir dann unterschiedliche Katheter bis in die Herzkranzgefäße vorbringen und mittels Kontrastmittel dann die entsprechenden Gefäße darstellen und Engstellen oder Verkalkungen einfach sichtbar machen können.
Das, was man gemeinhin als Stent setzen bezeichnet,
Genau, richtig? Das würde dann passieren.
Das würde dann also passieren, wenn die Bilder so sind, dass man das machen
genau,
müsste.
Genau, dass man intervenieren müsste, wenn wir also Engstellen haben, die größer sind als 75%, wenn das Gefäß also so mehr als 75% verengt ist, ja. Dann würde man die Stelle mit einem Ballon vorher dilatieren, ein bisschen aufweiten und hinterher einen Stent einsetzen. Das haben wahrscheinlich ganz viele schon einfach gehört. Stent genau.
Ist inzwischen tatsächlich ein relativ
geläufiger
Begriff, ne? Mit genau. relativ viel Routine und dann hört man manchmal, dass Leute 3, 4, 5 Stents gesetzt genau. gekriegt haben.
Ja.
Das ist ja inzwischen alles, wie du hast es schön beschrieben, ne? Es wird einfach quasi in Anführungsstrichen durchs Handgelenk durchgeschoben. Ja. Das ist ja von der Feinheit, von der Filigranität inzwischen unfassbar, oder?
Ja, also vor Jahren ging das nur über die Leiste. Mhm. In den letzten Jahren hat man das halt aufs Handgelenk geswitcht und das ist mit ganz, ganz wenig Komplikationen für die Patienten verbunden. Es gibt hinterher einen Druckverband. Die Patienten haben noch 2 Stunden Bettruhe ungefähr, könnten aber theoretisch auch abends schon wieder auf die Normalstation oder am nächsten Tag nach Hause, wenn wir nichts gemacht haben. Also.
Du beschreibst gerade, hast beschrieben, Leute mit unklarem Druck auf dem Brustraumbereich. Das ist vermutlich genau so eine klassische Nummer für auch Vorfeld von Herzinfarkt. Und bei vielen genau. würde man sagen, das habe ich gehabt, aber ich habe nicht drauf reagiert. Da wären wir wie bei dem typischen, dass man Symptome, zumindest bei Männern sagt man, ist es so. Ist es bei Frauen anders, ähnlich?
Es ist bei Frauen, glaube ich, ähnlich. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Frauen auch teilweise noch einfach härter am Nehmen sind. Das ist liegt, glaube ich, in der Natur der Sache.
Das
ist, glaube ich, wirklich so. Aber es gibt durchaus viele Patienten, die im Prinzip irgendwann schon mal einen Infarkt hatten, dadurch eine Narbe im Herzmuskelgewebe und das vielleicht auch nicht mehr so ganz zuordnen können, wann das war. Und dann gibt es natürlich die Akuterkrankten, die also akut mit Todesangst, mit heftigsten Schmerzen zu uns kommen, über die Notaufnahme oder über den Rettungsdienst direkt zu uns ins Labor, die einfach diesen typischen Vernichtungsschmerz haben, die einfach Angst haben zu sterben. So. Und das finde ich schon sehr beeindruckend, dass man denen innerhalb kürzester Zeit einfach wieder diese Schmerzen nehmen kann und diese Angst auch wieder verschwindet. Die sind teilweise nach einer Intervention eine halbe Stunde später sagen die, ja, mir geht's gut, ich kann nach Hause gehen.
Ich finde, das hast du gerade schön beschrieben, dass das eine der Schmerz ist und das andere ist ja dann eher eine psychische Nummer.
Genau,
also diese Todesangst ist ja nicht der Schmerz an sich sozusagen, sondern es ist etwas, was in der Psyche passiert und was eben scheinbar bei unterschiedlichen Menschen auch sehr unterschiedlich passiert.
Ja.
Also derselbe Schmerz oder derselbe Druckempfinden, sage ich mal so, sorgt für total unterschiedliche Reaktionen bei Menschen.
Das ist ja aber einfach auch so, dass jeder Mensch ein unterschiedliches Schmerzempfinden hat. Sag mal, wenn sich der Dreijährige einen Finger schneidet, für den geht die Welt unter.
Der schreit zusammen.
Ne? Und wir wissen, okay, ist ein bisschen doof, aber 2, 3 Tage, dann ist wieder gut.
Solange der Finger noch dran geblieben ist.
Genau.
Du hast mir mal in einem anderen Gespräch erzählt, dass es dir wichtig ist, den Patienten auf Augenhöhe zu begegnen.
Ja.
Obwohl es natürlich bei euch genau das rein biologisch faktisch gar nicht gibt, sondern die liegen ja alle, fast alle, die kommen und ihr guckt von oben.
Also ich glaube, ich meine damit auch eher so die Empathie, die man den Patienten entgegenbringen sollte. Was also mein Anspruch an mich ist. Also ich versuche mich in die Lage zu versetzen, wie würde es mir gehen, wenn ich auf diesem Tisch liege, in diesem relativ sterilen, kühlen Raum. Ich gucke nur zur Decke, um mich rum raschelt es. Es gehen Türen auf und zu, Schränke klappern. Es wird sich in Fachsprache unterhalten. Ich verstehe nichts davon als Patient oder fast nichts davon. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. Da finde ich, ist es so eine Leichtigkeit und eine Kleinigkeit, den Patienten durch so kleine Gesten einfach abzuholen und mitzunehmen. Und sei es einfach die Berührung an der Schulter, sei es auch mal das Streicheln über die Stirn oder dass ich wirklich genau erkläre, was wir machen.
Ja.
Der Tisch, auf dem sie liegen, bewegt sich. Der fährt nach oben und unten. Die Röhre über ihrem Kopf, die kommt ganz dicht. Wir lassen aber die Nase meistens dran. Ne, solche Dinge. Das macht ganz viel mit den Leuten.
Das glaube ich sofort. Und ich glaube, dass dieses auf Augenhöhe ist tatsächlich damit ja auch gemeint. Im Letzten gehst du ja in ihre Position. Also du versetzt dich in sie hinein und denkst, was würde mir das bedeuten, dass mir einer mal erklärt, was hier gerade passiert, genau, und nicht über mich hinweg entscheidet, genau, und über mich wegredet. Ne?
Das klappt nicht immer, keine, klar, Frage.
Dafür sind wir auch Menschen und, ne, mal haben wir mehr Stress und mal, ja, weniger und mal reagiert der andere vielleicht auch nicht so, wie es gerade ich gedacht hätte, wie er reagiert.
Aber es ist so mein persönlicher Ansporn einfach.
Das finde ich gut, weil ich glaube tatsächlich, das ist mir auch erst, als ich diese Frage vorbereitet habe, nochmal so deutlich geworden, dass das ja genau ein umgangssprachlicher Begriff ist, mhm, auf Augenhöhe oder, mhm, die, mhm, reden von oben von auch mich oben hinab. Aber de facto passiert es ja rein technisch sozusagen im Krankenhaus genau immer. Der Patient liegt ganz oft, alle anderen stehen, das heißt, man hat schon automatisch eine Runterguckposition. Ja. Fällt mir in meinem, wenn ich als Seelsorger komme, auch auf, dass ich oft denke, ja, auch ich stehe am Bett und gucke erstmal von oben auf den drauf. Ich bin, ja, wieder einer, der nur von oben sozusagen ihn in den Blick nimmt und zu sagen, genau, ich versuche runterzukommen und wenn es auch nur, oder nicht nur, sondern wenn es empathisch, emotional ist, ne, das ist, ist mir daran nochmal deutlich geworden, wie wichtig das in so einem Haus ist, genau diese Position mit einzunehmen, ne?
Also ich versuche das auch den Kollegen zu vermitteln und manchmal auch im Eifer des Gefechts klappt es natürlich nicht immer und man muss auch sehen, wenn es schnell gehen muss und es einfach lebensbedrohlich, ja, ist, dann ist dafür keine Zeit.
Manchmal ist Handeln angesagt, ne, im Sinne des Patienten und man muss jetzt tun, genau.
Braucht man auch mal ein klares Wort und muss auch mal dem Patienten in seine Schranken weisen, in Anführungsstrichen, ja, und mal, ja, sagen, jetzt haben Sie Geduld, bleiben Sie ruhig liegen.
Jetzt, ne, müssen wir jetzt, leider, genau, erstmal handeln. Ich rede nachher mit Ihnen, aber jetzt, genau, handeln wir erstmal. Um ihretwillen.
Ja.
Ich habe dich gerade vorgestellt mit, du kommst aus dem Herzkatheterlabor, aber das ist natürlich Quatsch, weil du hast natürlich auch eine richtige Berufsbezeichnung.
Oh ja.
Ja, welche? Was steht unter deiner E-Mail-Adresse?
Ja gut, unter meiner E-Mail-Adresse steht Leitung Herzkatheterlabor. Aber ich habe, ja, welche Bezeichnung möchtest du hören? Ich habe mehrere.
Ja, ich weiß, dass du viel gemacht hast.
Okay, ich fange mal ganz unten an. Ich habe mal irgendwann vor, naja, über einem Vierteljahrhundert.
Also mit fünf.
danke. Habe ich mal eine Ausbildung als MFA gemacht in einer Anästhesiepraxis hier in Osnabrück.
Ich übersetze, medizinische Fachangestellte.
Ja, danach bin ich, mein Lebensweg sich ein bisschen ungewöhnlich gestaltet. Ich bin dann zur Bundeswehr gegangen, habe dann war vier Jahre bei der Bundeswehr tätig. Als Stabsunteroffizier im Sanitätsdienst.
Warst du eine der ersten Frauen?
Nein.
Nein. Im Sanitätsdienst waren Frauen schon immer, oder?
Genau, im Sanitätsdienst, ja, waren Frauen schon immer. In Grün, in der Truppe, im Heer, gab es das, als ich angefangen habe, so seit vielleicht 15 Jahren, also so ungefähr. Das habe ich dann 4 Jahre gemacht, fand das auch eine sehr spannende Zeit, habe dort auch ein mobiles Feldlazarett mitgeleitet und irgendwann musste mich dann doch nochmal neu orientieren und bin dann irgendwie im Rettungsdienst gelandet. Hab dann meinen Rettungssanitäter gemacht, meinen Rettungsassistenten gemacht. Bin dann so nebenbei hier 8 Jahre in Osnabrück Rettungsdienst gefahren. Und darüber habe ich auch hier teilgenommen am ärztlichen Notdienst, im KV-Notdienst in der Stadt Osnabrück. Und habe darüber meinen alten Chef kennengelernt, bei dem ich dann 15 Jahre in einer palliativ-internistisch ausgerichteten Praxis gearbeitet habe.
Warst du mal in Berlin? Habe ich, ja, das falsch gesagt? Hast du doch gesagt.
Ja, tatsächlich. Ich bin in Berlin 3 Monate Rettungsdienst gefahen. Das war ganz spannend.
Also, ich dachte, du wärst länger in Berlin.
Nein, 3 Monate. Das war noch im Rahmen der Bundeswehr. Da war ich 3 Monate in Berlin und später 3 Monate in München, aber in Berlin bin ich Rettungsdienst gefahren. Das war spannend.
Das alles hört sich nochmal nach einem weiteren Kaffee an.
Oh, oh.
Genau, also die Zeit bei der Bundeswehr, da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Susanne, ich danke dir, dass du einmal da warst.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ich freue mich auf ein zweites Treffen, auf einen zweiten Kaffee. Dann werden wir das Thema Bundeswehr und Berlin und so nochmal weiter erörtern.
Sehr gerne.
Bis dann.
Danke, tschüss.